Ich habe mich heute mit Klaus von Kassel unterhalten. Wir haben über sein Bildbandprojekt Photogenic Baby Boomer gesprochen, für das er 30 Ü50 Models fotografiert hat und sich von jedem auch noch eine kurze Story hat verfassen lassen. In unserem Gespräch ging es über seinen Lebensweg, von seinem Studium, über seine Laufbahn als Offizier und Hubschrauberpilot, die Fernsehwelt und das Agenturleben. Das Projekt Photogenic Baby Boomer und er hat natürlich auch noch ein paar nette Anekdoten dazu erzählt. Ich hoffe, ihr könnt aus dem Gespräch etwas mitnehmen und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die erste Frage, die ich habe, darf ich fragen, woher der Nachname von Kassel kommt? Weil das ist ja bestimmt kein Zufall, dass Klaus von Kassel aus Kassel kommt, oder?
Genau, das ist kein Zufall. Also ich bin ja in Kassel geboren, also wirklich auch in dem Ort oder in der Stadt Kassel. Und aufgewachsen bin ich dann so ein bisschen außerhalb von Kassel. Da sind meine Eltern dann, da war ich 5 Jahre alt, da sind wir vor die Tore von Kassel in die nordhessischen Berge gezogen und da bin ich aufgewachsen. Und daher kommt letztendlich auch der Name. Es war in den 80er Jahren mal so ein, 90er Jahren so ein Trend, dass ich so Berliner Mediengestalter so einen Adelstitel verpassten, so als Künstlername. Und das fiel mir irgendwann wieder ein. Und da habe ich gedacht, ja, gut, funktioniert prima, kannst du machen, ist auch rechtlich in Ordnung. Also man kann sich, glaube ich, als Künstlername alle möglichen Namen irgendwie geben. Da gibt es also keine Limits, soweit ich das weiß. Ja, und seit einer Woche ist er jetzt mittlerweile auch in meinen Pass eingetragen. Da bin ich auch ganz stolz drauf.
Ah, cool, also den haben Sie sich selber gegeben.
Genau, den habe ich mir selber gegeben, richtig.
Auch nicht schlecht. Ja, bei mir ist auch immer, also dieses Feld auf dem Personalausweis Künstlername, da ist immer irgendwie so, es wäre auch witzig, da irgendwas Cooles drinstehen zu haben.
Genau, nee, das geht auch, das funktioniert auch, wenn man das dann entsprechend belegen kann und jetzt ein paar Publikationen, die man dann hat, die sich so im Laufe der Zeit ergeben haben, dann machen die das eigentlich auch. Weil man kriegt dort auch mittlerweile oder zunehmend Schwierigkeiten bei irgendwelchen Postsendungen oder sowas oder Pakete abholen, ne? Beispielsweise ist so ein Punkt. Wenn das nicht auf dem Pass steht, dann kriegt man es unter Umständen nicht. Müsste man sich selber dann eine Vollmacht geben.
No. Ja, vielleicht zu Ihrer Geschichte nochmal so ein bisschen. Sie haben an der Universität in München Nachrichtentechnik bei der Bundeswehr studiert, richtig?
Richtig, genau. Da liegen auch so die, die Medienwurzeln. Also mich hat dieses Thema Medien eigentlich immer begeistert. Und ich habe dann auch als Diplomarbeit einen Abschluss geschrieben an dem ersten digitalen Fernsehgerät. Also so diese ganze Digitalisierung von Audio und Video. Das war irgendwie so mein Ding, als es so aufkam. Und habe das Ganze dann ein bisschen weiterverfolgt. Also ich bin damals in so eine Offizierlaufbahn eben eingetreten bei der Bundeswehr und bin dann auch nach dem Studium dann auch Hubschrauberpilot gewesen hier in der Nähe von Minden in Bückeburg. Und habe aber auch während dieser Zeit immer so eine Medienaffinität gehabt, also so Lernmedien dann dort erstellt und auch eine Chronik herausgegeben über die Staffel, bei der ich da geflogen werde. Das war fürs Bundesministerium der Verteidigung. Klingt ein bisschen komisch, dass wir hier in Minden oder Bückeburg saßen und die eigentlich damals noch in Bonn waren, aber das war eben so. Ne? Mhm. Also das hat mich so eigentlich die ganze Zeit begleitet. Ne? Und mit der Wiedervereinigung konnte ich dann so ein bisschen früher auch die Bundeswehr verlassen. Da brauchte man nicht mehr so viele Soldaten und bin dann zunächst mal nach Hannover zum NDR gegangen und wollte aber eigentlich immer ganz gerne nicht in die Technik, wo man mich zuerst reingenommen hatte. Ich wollte eigentlich eher so Kameramann und Schnitt machen. Also das war irgendwie so mein Ziel. Das fand ich irgendwie besser, als irgendwelche Kondensatoren auszulöten und ICs wieder einzubauen.
Ja, klar, irgendwie in die kreativere Richtung beim Fernsehen, ja.
Richtig, das war aber beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder Rundfunk war das schwierig. So einen Wechsel zu machen. Und da gab es eben so die Zeit, da kam das Privatfernsehen ganz stark auf, also gepusht durch eben RTL, Sat.1 und wie sie alle hießen. Und in Bielefeld, was hier von Minden nicht so weit weg ist, gab es einen privaten Fernsehsender, das war ein Ableger von einer großen Zeitung. Und die haben bundesweit für Sat.1, RTL diese Sendeschienen bestückt mit Beiträgen fürs Frühstücksfernsehen. Wir kennt ihn noch RTL Explosiv, Exklusiv, wie sie alle so hießen, Nachrichtenbeiträge. Und da konnte ich eben auch dann mal so als Kameramann unterwegs sein. Also ich kann mich noch gut dran erinnern. Ich war da irgendwie gerade mal so 2 Wochen. Da kam dann der Redakteur und sagte, hier, du bist doch mal geflogen. Fahr mal nach Oerlinghausen, da ist ein Segelflieger abgestürzt. Da weißt du doch was von. Also habe ich mir die Kamera gepackt und bin dann dahin gefahren. Es war zum Glück nichts Schlimmes passiert. Es ist keiner zu Tode gekommen. Das ist ja dann auch nur noch eine leichte Geschichte. Und habe dann Bilder eingefangen eben über den Absturz eines Segelfliegers. Das war so mein erster Einsatz so als Kameramann auch damals.
Mhm. Und das hat sie dann so gefesselt, dass sie dann beschlossen haben, eine eigene Agentur aufzumachen?
Ja, auf der einen Seite hat es mich gefesselt, auf der anderen Seite war natürlich diese Reisetätigkeit enorm viel. Ne? Man fährt eben beim Fernsehen viel rum, durch die 8 bundesweiten Studios war das eben auch so. Mhm. Und das war mir irgendwann auch ein bisschen zu viel. Also, und dann konnte ich hier in Minden unter dem Dach von einem Softwareunternehmen eine Werbeagentur gründen. Und das war dann wieder so der Zeitpunkt, da kamen so die Kataloge auf CDs raus. Also das, was man heute online hat, diese E-Shops und so weiter, gab es damals teilweise auf CD-ROM. Und das war dann so eine Sache, die wurden dann auch noch mit Videos ergänzt, also Industriefilme dann gemacht und auf CD oder DVD dann rausgegeben. Das haben wir eine ganze Zeit lang da eben gemacht. Und wie das dann oft so ist, überlegt man sich irgendwann, ob es nicht sinnvoll ist, zu einem seiner größten Kunden vielleicht zu wechseln. Das habe ich dann auch gemacht, zu einem Industrieunternehmen. Bin ich dann dort in die Marketingabteilung gegangen und habe da eine Abteilung übernommen, die zuständig war für die ganze Katalogproduktion, für die Printbroschüren, was teilweise im Haus gemacht wurde. Teilweise haben wir das aber auch nach draußen zu Agenturen gegeben. Und das habe ich so irgendwie circa 18 Jahre dann auch gemacht. Und bin dann aber auch wieder dann als Fotograf nach Bielefeld wieder gegangen. Also irgendwie zieht es einen wieder zu diesen Agenturen zurück. Ich weiß auch nicht, wie man da mal war, so ein bisschen auch diese Freiheit erlebt hat, die man machen konnte, geht es dann wieder zurück. Der Vorteil war, dass ich während dieser Zeit bei dem Industrieunternehmen immer meine Fotografentätigkeit weiter ausüben konnte. Das war eben ganz fein. Also ich habe natürlich jetzt keine Produktionen für Wettbewerber gemacht, aber kleinere Sachen für kleine selbstständige Unternehmen, für Models und hat auch mein Studio behalten. Insofern konnte ich immer am Ball bleiben und konnte immer diese Kreativität dann weiterverfolgen. Und als ich dann in Bielefeld war bei der Agentur, die hauptsächlich 3D-Animationen machte, für Miele zum Beispiel oder Stüko, war ich eben dafür zuständig, in diese 3D-Produktionen reales Fotomaterial rein zu fotografieren, nenne ich es jetzt mal. Okay, das ging dann von der Wurst im Kühlschrank bis hin zu Personen in einem Gebäude. Das Gebäude war aber letztendlich nur ein 3D-Rendering. Und das musste natürlich auch fotorealistisch aussehen. Also war die Herausforderung an Lichtsetzung und Bildgrößen, Auflösung natürlich auch enorm hoch. Aber ist uns eigentlich immer so ganz gut gelungen.
Ja, dann haben sie dann Anfang 2020 beschlossen, ja, jetzt hänge ich das an den Nagel und mache nur noch meine selbstständige Arbeit.
Genau. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt kommt Corona, jetzt machst du dich selbstständig. War der passende Zeitpunkt, muss man wirklich sagen, super. Aber gut, das kann man eben nicht ändern. Ne? Ich habe mir dann gesagt, okay, jetzt mache ich mich halt mal selbstständig und brauche dann auch nicht jeden Tag nach Bielefeld zu fahren, immer 50 Kilometer hin und 50 Kilometer zurück. Und zu dem Zeitpunkt lief aber schon so ein Buchprojekt, sodass mir das vom Zeitansatz auch nochmal einfach zugute kam, da noch mehr Zeit eigentlich zu haben, um das letztendlich ein bisschen schneller fertig zu kriegen. Ne?
Ja, da sind wir ja schon bei dem Projekt Photogenic Baby Boomer. Ein sehr interessanter Titel, muss ich sagen. Ich hatte mir auch am Anfang, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir auch nicht unbedingt was darunter vorstellen können, weil ich auch, also ne, ich bin ja 2001 geboren, also ich bin absolut nicht die Generation und deswegen war das so ein bisschen, okay, ich schaue es mir mal an. Und dann, wie sind Sie auf die Idee gekommen, diese Ü50 Models, die halt irgendwo ja momentan recht gerne gesehen werden, weil man halt irgendwie ne, in der Werbung quasi die Zielgruppe anspricht, die jetzt gerade so dabei ist, sich selber alt zu fühlen, aber gerne noch, ne, sich dann aber irgendwie wieder jünger fühlen zu wollen. So, und also wie kam es dazu? Wie kommt man auf so ein Projekt?
Ja, diese Generation ist ja auch recht stark vertreten eigentlich so in unserer Gesellschaft. Also das gilt jetzt nicht nur für Deutschland, sondern man kann schon fast Europa oder weltweit sagen. Ich habe mal mit der Maggie Menges, das ist ein sehr bekanntes Fotomodell aus Hannover, die arbeitet auch hauptberuflich als Fotomodell, hatte ich mal ein Shooting bei mir im Studio. Sie hatte mal gefragt, ob wir mal schöne Schwarz-Weiß-Bilder machen können. Und da habe ich gesagt, ja, treffen wir uns in meinem Studio, machen wir mal was Schickes. Und dann kommt man eben so ein bisschen ins Plaudern. Ne? Und da haben wir so darüber gesprochen, wie viel es denn so in ihrer Generation gibt, die eigentlich bei Werbeagenturen oder für Werbeaufnahmen eben so zur Verfügung stehen und arbeiten. Und da sagte sie, ja, da gibt's eine ganze Reihe. Also sie hätte schon mal so aus dem Stand so 10 Bekannte und auf Instagram tummeln sich auch immer mehr. Mhm. Und da mir das gar nicht so präsent war, dafür unsere Buchungen eigentlich häufig jüngere Fotomodelle zum Einsatz kamen, hat mich das so ein bisschen aufhorchen lassen. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich könnte man dann auch irgendwie mal so eine Reportage machen. Und dann kommt so das eine zum anderen. Ne? Dann habe ich so über den Namen nachgedacht, wie kann man denn das so nennen? Da war ich erst so bei Photogenic Seniors Senioren sind wir irgendwie alle nicht gerne. Senioren klingt irgendwie so alt.
Da fühlen sich viele Leute angegriffen.
Ja. Und da bin ich eben so auf die Generation gekommen, da bin ich ja nun auch wirklich, gehöre ich ja nun auch dazu. Da habe ich gedacht, Babyboomer, ja, Photogenic Babyboomer, das klingt irgendwie nicht schlecht. Da googelt man mal so ein bisschen, den Begriff gibt es noch nicht. Und dann habe ich mal so, ja, dann guck mal so ein bisschen in den Randbereichen, gibt es vielleicht diese Idee ansatzweise schon, aber das gab es alles noch nicht. Es gab noch keine Website, die so hieß. Da denke ich, Mensch, das ist vielleicht echt eine Chance. Also wenn nicht jetzt, dann wann dann? Und eigentlich haben die es auch verdient. Die sind schon teilweise so lange im Geschäft oder haben jetzt vielleicht das angefangen. Da müsste man wirklich mal was draus machen. Also da so ging das im Grunde genommen los. Und dann stellt sich halt die Frage, mit wem fängt man denn jetzt nun an? Die Maggie war die Erste und wir haben dann mit ihr noch Fotos gemacht mit einem E-Scooter. War ja damals auch so ein Thema. In 2019 kam, glaube ich, das Ganze so auf den Markt. Man durfte mit den Dingern fahren. Also haben wir mit ihr ein Foto gemacht mit so einem E-Scooter, also natürlich viel jugendlicher angezogen, als sie vom Alter her ist, sondern eben passend zu ihrer Wirkung auch. Und jetzt hatte sie noch zwei Bekannte oder Freundinnen in Hannover und mit denen ging es dann weiter. Und dann guckt man natürlich auch mal in Instagram rein. Wer tummelt sich denn dann noch so? Und so kam dann so das eine quasi zum anderen. Ne?
Ja, das Projekt an sich, können Sie vielleicht nochmal ganz kurz so grundsätzlich sagen, worum es da so geht oder was der Gedanke dahinter ist? Was soll das bewirken? Wo ist dieser, ja, also es ist ja nicht einfach nur, ja, ich fotografiere jetzt mal 30 Ü50 Models, sondern irgendwo war ja so ein Ideenursprung für das, was das Projekt auch bewirken soll im Endeffekt.
Genau, also ich wollte mit dem Projekt einfach mal so ein bisschen auch Danke sagen, hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen angerissen, weil Fotomodelle, ich denke, viele Fotografen werden jetzt zuhören und die kennen alle dieses Thema, die sind alle reich, reisen um die Welt, ne, sehen hübsch aus und haben ansonsten nicht viel zu tun. Aber ich glaube, wer da schon mal mit denen gesprochen hat oder mit denen zusammengearbeitet hat, weiß eben, dass es eben ganz anders ist. Ne? Die müssen sich fit halten, die müssen oft ihre Outfits vorhalten, die müssen da immer modisch up-to-date sein. Also Strich drunter, die müssen sehr viel tun, um letztendlich sich am Markt zu behaupten. Sie müssen selber Werbung für sich machen, das machen auch nicht die anderen für Sie, es sei denn, Sie sind bei Agenturen, dann wird das da noch ein bisschen unterstützt. Also das wäre diese Danksage-Komponente eigentlich. Aber auf der anderen Seite richten sich diese Fotos oder diese Geschichten ja auch an Gleichaltrige. Und wenn wir mal so ein bisschen in die Landschaft so reingucken, da grassiert irgendwie auch so ein Begriff, uns sieht ja keiner mehr. Also das hört man ganz oft irgendwie von älteren Menschen, die dann sagen, was ist das eigentlich, ich bin da völlig außen vor, um mich kümmert sich keiner mehr. Also obwohl man ja noch gar nicht so alt ist, sagen wir mal, nach den heutigen Gesetzmäßigkeiten. Ne? Die Menschen werden heute 90, ne? Also ist vielleicht schon so ein Standard. Ist man ja gar nicht so alt, aber trotzdem sagen die so, ach, uns sieht ja keiner mehr. Und ich wollte eigentlich mit diesen Fotos dann auch mal zeigen, Mensch, da ist schon noch ein ganzes Stück an Attraktivität. Und kauf dir mal nicht einfach immer nur was in Beige, sondern hab auch mal ein bisschen Mut zu Farbe oder riskiere mal ein bisschen was Ausgefalleneres an Frisuren. Oder vielleicht mal an die Männer, geh vielleicht doch mal wieder ein bisschen laufen, ne? Trinke ich nicht immer nur ein Bierchen. Also das war nochmal dieser Ansatz letztendlich dahinter. Und dann war mir natürlich irgendwie klar, ich brauche jetzt irgendwelche Fotos. Also irgendein Konzept muss da in diese ganze Geschichte auch irgendwie rein. Ne? Mhm. Da habe ich mir eben überlegt, wie baust du das Ganze denn jetzt auf? Also um eine gewisse Vergleichbarkeit der Typen reinzukriegen, habe ich mir gesagt, ich möchte ganz gerne Schwarz-Weiß-Porträts machen und die möglichst auch einheitlich. Das heißt also immer mit einem einheitlichen Licht und Kamerasetting von der Brennweite her und Verschlusszeit diese Porträts fotografieren. Habe mich dann für Schwarz-Weiß entschieden und um da auch nochmal letztendlich diese Persönlichkeit nochmal mehr zu unterstreichen. Ich weiß, ich habe hier so ein Zitat in meinem Buch dann auch veröffentlicht. Es gab so einen kanadischen Fotografen, Ted Grant hieß er, oder heißt er. Der hat mal gesagt, also when you photograph people in color, you photograph their clothes, but when you photograph people in black and white, you photograph their souls. Ja. Und das, denke ich mal, trifft es eigentlich so ein bisschen auf den Punkt. Und deshalb sollten eben diese Porträts alle gleich sein. Um das Ganze dann auch ein bisschen transportabel zu machen, habe ich mir einen Hintergrund selbst gemalt oder habe ihn von einer Künstlerin selber malen lassen. Ich mache nämlich auch so selbstgemalte Hintergründe. Mhm. Also kauf sie nicht von der Stange, sondern mal sie eben individuell. Und das war ein ziemlich mobiles Equipment, der ist so 2 Meter mal 2 Meter groß und bin dann mit diesem einheitlichen Setting dann von Ort zu Ort gereist. In den eigenartigsten Locations fotografiert mit diesem Aufbau, von der Garage bis hin zu einer Eckkneipe oder bei den Models zu Hause war dann wirklich einfach alles dabei. Also das war dieser Porträtansatz eigentlich da drin. Ne?
Ja.
Und bei diesen anderen, ich wollte eigentlich 3 Motive machen. Bei diesen anderen beiden Motiven sollten die Fotomodelle ein bisschen mitwirken, weil in der Realität ist es ja so, ein Fotomodell bekommt den Job und bekommt eben gesagt, was es tun muss, wie es zu posen hat oder was es zu verkörpern hat. Und hier wollte ich Ihnen einfach mal die Gelegenheit geben, sich selbst mal ein bisschen zu präsentieren.
Also haben die selber die Regie geführt für ihre eigenen Fotos sozusagen?
Genau, ne? Das haben wir so gemeinsam erarbeitet in so Vorgesprächen und teilweise hängen die Motiven dann ein bisschen auch an den Geschichten, die sie geschrieben haben, denn das war jetzt so der nächste Punkt. Ich wollte jetzt nicht nur Bilder in diesem Buch haben, sondern ich wollte auch noch so einen persönlichen Charakter mit reinnehmen. Und von daher war eben die Idee, dass jeder zu sich so eine kleine Geschichte schreibt. Das habe ich überhaupt nicht limitiert von der Anzahl der Worte. Ja, und habe gesagt, ihr könnt so schreiben, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Das kriegt nicht nochmal irgendeinen Redakteur, der da nochmal drüber guckt, sondern schreibt mal einfach so ein bisschen was über euch auf. Das kann was aus dem Model-Business sein, das kann was aus dem Privaten sein. Und diese Geschichten unterstreichen eigentlich nochmal diese Zeit, aus der die Fotomodelle kommen. Und das ist nochmal, also das ist wirklich ein Stück, da ist wirklich ein Stück deutsche Zeitgeschichte auch drin. Wenn die dann berichten teilweise, dass sie in der ehemaligen DDR geboren sind und dann in einer kleinen Tasche als Baby rübergekommen sind oder bis zu mehr oder weniger dramatischen Ereignissen, die ausreisen mussten, weil der Sohn nur hier in Deutschland eine Operation hätte bekommen können, sonst wäre er eben gestorben. Da gibt es also auch ein Model, das dann über Umwege geflohen ist quasi aus der DDR und bis hin zu Männern 50 plus, die jetzt erst gestartet haben mit ihrer Modelkarriere, weil sie im Alter erst reif und attraktiv werden, ist da nun wirklich eigentlich vieles dabei. Ne?
Also haben sich auch die Geschichten, waren zwar sehr, sehr individuell, aber gab es irgendwie so einen Aspekt, wo sich wo es viele Überschneidungen gab, wo man so gesehen hat, okay, die kommen wirklich alle aus derselben Generation. Irgendwie merkt man das auch in der Art, wie sie geschrieben haben oder in den Themen, über die sie geschrieben haben?
Das merkt man. Also es gibt jetzt so inhaltliche Überschneidungen gibt's zum Glück nicht. Das ist so bei einer Anzahl von 30 noch alles okay. Mhm. Das wäre jetzt mehr geworden, umso mehr Models ich noch mit reingenommen hätte. Aber das war das, was ich eben nicht wollte. Aber was Sie auch meinen, so im Kern, dass man eben so diesen Charakter nochmal oder diese Generation nochmal erkennt, wie sie so erzählen. Ne? Also wenn da jemand bei ist, der so um 1950 geboren ist und sie schreibt dann, wie sie noch in eine Mannekörschule gegangen ist. Alleine dieser Ausdruck Mannekörschule, den wird es so heute gar nicht mehr geben. Ne? Und da haben sie eben die Eltern reingesteckt, weil die gesagt haben, Mädchen, du musst auch gerade gehen lernen. Ne? Also da war die Alternative zum Ballett, war dann eben die Mannekörschule. Ne? Das zieht sich dann eben so dadurch. Ne?
Ja, und diese eigene Regieführung, jetzt neben den Stories, die die geschrieben haben, die Models, hatte diese eigene Regie einen großen Einfluss auf das Projekt? Also hätten sie viel anders gemacht, wenn sie das alles selber organisiert hätten, diese anderen zwei Motive?
Nee, gar nicht mal. Also es hat sich dann mehr oder weniger so herausgestellt, dass eins dieser beiden anderen Motiven oft an der Lebensgeschichte dann nochmal festgemacht ist. Hm. Da gibt es so unterschiedliche Beispiele, wie dass wir in Berlin mit der Anja Gilli sie in einem Dirndl fotografiert haben, das so ein Stück weit auch so ein bisschen für ihre Lebensgeschichte oder für ihre Liebe zu Tirol eben steht. Mhm. Oder bei der Kirsten Franke aus Lüneburg, da sie früher gerne geritten ist, haben wir gesagt, okay, dann muss irgendwie ein Pferd dabei sein. Und wir sind dann nach Krömitz an den Strand gefahren und haben sie auf dem Pferd fotografiert, was auch wunderschöne Bilder geworden sind. Und diese Regieführung, wo sie dann so selber aktiv geworden sind, da gibt es bei einem Düsseldorfer, ne, ist ja bei Ihnen um die Ecke, der Bernd Funke hat gesagt, also mein Vater war mal in der Weinproduktion eben tätig, ich glaube als Weingutachter. Ah. Er hat gesagt, ich möchte unbedingt ein Foto haben, irgendwie mit Wein. Und dann nochmal so ein bisschen recherchiert und ich habe dann geguckt, was ist so in der Nähe von Düsseldorf, da unten am Main, was gibt es da? Und da gibt es eine ganze Menge.
Ja, klar,
und da sind wir auf das Weingut Brühl gekommen, da in Röndorf, Bad Honnef. Da hat Adenauer, glaube ich, auch immer seine Weinchen mal getrunken. Und da habe ich da eben angerufen und angefragt, gesagt, können wir bei Ihnen irgendwie mal Fotos machen? Und die waren dann super kooperativ. Und haben da gesagt, klar, können wir machen. Und wir sind dann in den sehr, sehr dunklen Weinkeller gegangen, was fotografisch eine echte Herausforderung war.
Ja, klar, das kann ich mir vorstellen.
Und die hatten auch oben noch so ein altes Weinkontor und da sind wunderschöne Bilder entstanden. Wen haben wir da noch? Ja, nehmen wir mal den Christoph Larsen. Da gibt es so eine lustige Geschichte noch. Der Christoph Larsen kommt aus der Nähe von Trier, ist eigentlich so ein Laufstegmodel. Er hat auf der New York Fashion Week schon gelaufen. Er hat einen ganz langen grauen Bart. und sieht einfach toll aus. Und er passte in den Trierer Dom rein, wo wir fotografiert haben. Das hat er sich auch gewünscht. Da im Kreuzgang passte der so richtig gut rein, kann man sich ja vorstellen. Den haben wir dann noch in so einen dunklen Anzug, in so einen Gehrock reingesteckt und da im Kreuzgang fotografiert. Das war top. Und das andere, was er sich noch wünschte, eben mit seinem langen Bart, wenn der mal nass wird, ne, das sagt er, das sieht so gut aus, wenn das Wasser da so runtertropft. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir auch. Es war sowieso warm, es war Sommer 2020. Da sind wir in die Nähe von Trier an so einen See gefahren. Und als wir dann da ankamen, stellte sich heraus, oh, das ist ja gar kein Badesee. Einfach, eigentlich darf man hier gar nicht rein. Nun gut, jetzt wollten wir ja nicht baden. Ne? Er sollte ja einfach nur nass werden.
Ja.
Also haben wir dann irgendwie geguckt. So viele Leute liefen jetzt auch nicht rum. Es war ja auch Corona-Zeit. Also von daher, komm, jetzt einmal ins Wasser rein. Und dann an diesem Steg war ein wunderschönes Geländer. Und da kletterst du jetzt wieder raus. Und da machen wir eben dann diese Bilder. Ja, dann kam natürlich folgende Situation. Irgendwann wollte die Lokalpresse auch über dieses Shooting berichten und haben gesagt, wir dürfen jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass wir geplant in diesen See gestiegen sind.
Weil das ist die berühmt-berüchtigte Überschrift, Fotoshooting endet mit unfreiwilligem Bad im See.
Genau, das ist die berühmte Überschrift, das unfreiwillige Bad im See.
Ja.
Der ist also da nicht irgendwie reingeplumpst, sondern wir sind da einmal reingestiegen und wieder rausgeklettert. Ich glaube, die Fischer haben das alle überlebt. Der Grund für ein Badeverbot ist da sicherlich auch ein ganz anderer und es ist einfach ein super Foto entstanden. Ne? Ist ja auch von diese ganzen Sachen, die man da so antrifft, sind ja so eine wirklich auch noch eine fotografische Herausforderung, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen was von, hat ein bisschen was von Reportagefotografie oder beim Fernsehen würde man sagen, so elektronische Berichterstattung, also EB. Man weiß nie hundertprozentig, was auf einen zukommt.
Ja, das ist mehr oder weniger so ein bisschen ungeplant, weil man es einfach nicht planen kann unbedingt, weil man nicht weiß, also man kann ja nicht wirklich mit dem Wetter planen und ne, solche
Sachen. Genau, wirklich nicht hundertprozentig. Man kann vorher Wetterberichte irgendwie gucken, aber dann geht das auch nicht immer mit dem Ausweichtermin und vor Ort gibt es dann noch irgendwelche Dinge, die komplett irgendwie anders sind, wo man drauf eingehen muss. Wir hatten mal in Berlin wir wollten eigentlich zum Schöneberger Rathaus nachmittags und wollten da in einem Park fotografieren und ab Mittag setzte einfach Dauerregen an. Gut, vom Wetterbericht her war es irgendwie klar, aber man hofft ja, dass es irgendwie noch an einem vorbeigeht, aber tat es nicht. Also es regnete wirklich in Strömen und wir sind da hingefahren und das Gesicht vom Model wurde also immer länger und gesagt, das wird alles nichts und wir kriegen es nicht hin. Und wir sind dann trotzdem ausgestiegen, haben gesagt, komm, lass uns mal probieren, vielleicht können wir irgendwas mit dem Schirm machen oder so.
Mhm.
Und direkt hinter dem Schöneberger Rathaus gibt es eine U-Bahn-Haltestelle. Und haben gesagt, da gehen wir jetzt mal runter, wir gucken mal. Und da unten in dieser U-Bahn-Haltestelle war keiner drin. Es war komplett leer, es war eigentlich super aufgeräumt. Und wir haben dann so ein Bild, sie hatte eben ein wunderschönes Abendkleid auch an. Wir haben dann so eine Situation quasi nachgestellt. Ich renne da so ein bisschen hinter der U-Bahn nochmal her und will eigentlich ins Theater und habe die Bahn verpasst und sowas. Also so wie so eine kleine Geschichte im Bild erzählt. Ne? Also das ist so eine, also man muss immer so ein bisschen auf die Situationen dann eingehen und gucken, was man da so noch rausholen kann, sag ich mal so.
Irgendwo stelle ich mir die Frage so ein bisschen, wie Sie an das Projekt herangegangen sind von der Organisation und von der Finanzierung her, weil das hört sich ja schon relativ umfangreich an und Sie haben ja auch geschrieben, dass Sie ja relativ viele Kilometer zurückgelegt haben, quer durch Deutschland. Wie haben Sie das finanziert oder ne, haben Sie da irgendwie sich vorher drum gekümmert, dass das irgendwie geklärt ist mit Bildbandveröffentlichung und Verlag oder Ähnlichem?
Mhm. Die ganze Produktion lief so circa ein Jahr, kann man sagen, von August 2019 bis August 2020. Und das sind ja in der Summe in dem Bildband eben 30 Modelle an 23 Städten. Und wie Sie schon sagten, also 10.000, so circa 10.000 Kilometer bin ich gefahren. Ich war dann so ganz überrascht, als ich meine für die Steuer was vorbereitet habe und habe das mal so zusammengerechnet, denke, hups, Dass da so viel geworden ist, hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. aber das war eben so. Also der finanzielle Ansatz, da habe ich mir am Anfang erstmal gar nicht so viel Gedanken gemacht. Das ist ja oftmals bei kreativen Leuten so, die rennen erstmal los in irgend so eine Richtung und habe das Ganze natürlich auch komplett eben vorfinanziert. Also da gab es jetzt noch überhaupt nicht irgendeinen Sponsor oder irgendwie sowas. Habe also auf eigene Tasche dann überall irgendwo übernachtet und die Kilometer eben gefahren. Und das war aber auch gar nicht, ja, neben dem finanziellen Aspekt war das eigentlich auch eine wunderschöne Reise durch Deutschland mit wunderschönen Bekanntschaften, die man da eigentlich auch geschlossen hat. In der Planung war es eigentlich so, dass ich schon versucht habe, immer mal mehrere an einem Ort zusammenzunehmen. Wir hatten eben gerade so über Düsseldorf gesprochen. Dann habe ich auch gesagt, okay, wenn ich jetzt schon mal in Düsseldorf bin, wer ist denn da noch in der Gegend? Da habe ich manchmal auch die Models gefragt und gesagt, kennst du da noch irgendjemanden? So, das war dann so im Vorlauf von 2 Monaten oder sowas, habe ich dann schon angefangen, da so ein bisschen zu recherchieren und die Termine zu machen. Und oftmals ist das eigentlich auch ganz gut gelungen, dass ich da so ein paar an einem Ort zusammenpacken konnte. So. Und spricht man eben miteinander, telefoniert, tauscht sich irgendwie über WhatsApp ein bisschen aus und verdichtet die ganzen Sachen dann. Unheimlich hilfreich sind natürlich die Medien wie Google, ne, Google Maps, Street View und was es mittlerweile alles gibt, wo man sich schon unheimlich gut irgendwie orientieren kann und kann schon so ein bisschen, letztendlich auch so ein bisschen Location Scouting machen, muss man ganz ehrlich sagen. Manchmal wissen die Models auch, wo es toll ist, also gar keine Frage, die kennen sich ja aus vor Ort oft, aber dann kann man selber immer noch mal so ein bisschen drumherum gucken. Und glücklicherweise gibt es auch so ein paar tolle Apps, sich als Fotograf da noch ein bisschen auf so ein Shooting vorzubereiten. Da gibt es nämlich Sonnenauf- und Untergangszeiten. Man kann sich in den Städten, wenn man drin ist, auch so den Verlauf der Sonne ganz gut zeigen lassen. So wussten wir dann in Düsseldorf mit der Barbara Lutz an so einem bestimmten Punkt. Also hier brauchen wir jetzt vor 17.30 Uhr gar nicht wieder auftauchen, weil dann haben wir da, wo wir fotografieren, eh noch keinen Schatten, da ist grelle Sonne, also sind wir erstmal woanders hingegangen. Also das sind schon so wirklich richtige tolle Tools, die es heute mittlerweile gibt, die man in der Vorbereitung da so nutzen kann. Ne?
Zu dem Projekt gibt es auch eine Webseite, eine eigene, photogenic-babyboomer.com. Ich packe den Link auch mal unten in die Folgenbeschreibung. Mhm. Sie sind auch auf Instagram vertreten oder Social Media im Generellen?
Genau, also ich bin als Klaus von Kassel bin ich eben bei Instagram hauptsächlich, auch ein bisschen bei Facebook, aber das pflege ich gar nicht mehr so stark, weil ich gesagt habe, Instagram ist eigentlich für einen Fotografen so die bessere Plattform. Also da habe ich auch einen sehr gepflegten Account und für die Babyboomer, für das Buchprojekt gibt es auch einen Instagram-Account. Also der ist auch während das Projekt lief, ist der immer so gefüllt worden.
Ah, okay.
Da kann man momentan auch noch ich nenne es jetzt mal die Farbbilder sehen, also die Bilder, die dann zu den Stories passen, weil die sind auf der Website nicht zu sehen. Also die habe ich bewusst da auch runtergenommen, weil wenn man die sich angucken möchte, dann kann man ja auch den Bildband kaufen. Das lohnt sich sowieso. Und von daher, die sind noch online. Es kann sein, dass ich die jetzt vielleicht doch irgendwann runternehme. Da schlagen noch so 2 Herzen in meiner Brust. Aber die Storys, die findet man eben nirgends. Ne? Also die sind wirklich nur im Buch drin zum Lesen. Die wollte ich jetzt auch nicht online veröffentlichen. Allerdings während der Produktion waren sie online. Also wir haben dann diesen Begriff Story auch wirklich bei Instagram als Story benutzt. Und haben dann während des Postens dieser 3 Motive dann auch immer den Text in eine Story gepackt, sodass zumindest für 24 Stunden konnte man die Geschichte dann auch durchlesen. Und das ist sehr gut angekommen. Also da ist auch wirklich ganz gut eben bei Social Media die Zahl der Follower gewachsen. Die liegt jetzt, glaube ich, irgendwo bei 700 oder so. Und also ich selber habe auch nur so um so 600. Ich bin da keine Riesengröße bei Instagram. Aber so für ein Portfolio zu präsentieren, ist es eigentlich so ganz fein. Und es war ein gutes Tool, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Instagram, um mit den Fotomodellen in Kontakt zu kommen. Also das war wirklich super. Ne?
Ja, sehr interessant. Dann lohnt sich das ja da auch unbedingt nochmal vorbeizuschauen. Dann packe ich den Link auch nochmal unten rein. Das ist ja cool, dass so neben, während das Projekt überhaupt läuft, wo man noch, ja, wo sie vielleicht noch gar nicht so richtig wussten, wo es dann final hingeht, das schon so zu pflegen online.
Ja, also es hat dann, wir hatten so ein, oder ich hatte so einen Zufall. Es ist ein Model dabei, der Marc-Oliver Stöcklin, der kommt eigentlich aus Zürich oder aus der Nähe von Zürich. Das hat sich über Instagram wieder irgendwie entwickelt und dann haben wir miteinander gesprochen, habe ich gesagt, ja, aus Zürich, also ein Schweizer wollte ich jetzt nicht noch mit reinnehmen, also dann, wenn ich das Projekt noch europaweit jetzt ausrolle, dann wird mir das ein bisschen zu viel. Und dann sagte, nee, Moment, halt, ich bin doch in Deutschland geboren und bin dann irgendwann mit meinen Eltern in die Schweiz gezogen, also ich bin schon von den Wurzeln her ein Deutscher und ist einfach ein total interessanter Typ auch vom Aussehen her und so vom Auftreten. Und haben wir gesagt, okay, ja, dann probieren wir irgendwas, dann treffen wir uns irgendwie auf der Hälfte. Und dann war Frankfurt im Gespräch. Und habe ich gesagt, na, Frankfurt fotografieren finde ich jetzt nicht so prickelnd. Das ist mir alles ein bisschen wuselig da. Ich gucke mal in der Nähe. Und dann fiel mir dann Wiesbaden ein. Und es ist ja so vom Ansatz her doch ein bisschen ruhigere Stadt, als es Frankfurt ist. Und dann auch wieder, hilft Google, dann sehe ich durch Zufall die Zentrale von der Sektkellerei von Henkel. Und gucke mir das so ein bisschen bei Google an und sehe da vorne so ein tolles Eingangsportal, also mit so einem Wandelgang. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist irgendwie klasse, das passt super. Also wenn wir das irgendwie nehmen könnten. Wir haben dann nochmal miteinander gesprochen, ob das auch was für ihn wäre. Sagt er, ja, super, das machen wir. Oder gucken wir, dass wir vielleicht noch eine Flasche Sekt kriegen und machen da so was ganz Edles, Gentleman-mäßiges. Sag ich, ja, okay, bin ich dabei. Und dann habe ich angerufen bei Henkel und habe gesagt, dürfen wir da vorne auf der Fläche fotografieren? Und die sagten dann, ja, normalerweise in der Woche ist schwierig, weil da stehen die ganzen Geschäftswagen für die Außendienstmitarbeiter und Geschäftsleitung. Aber wenn sie samstags kommen, müsste das eigentlich gehen, dann ist das leer. Und das war dann auch so und das war dann auch wirklich leer. Ich bin dann auch schnell in den Store von Henkel rein, habe noch so eine Riesenflasche Henkel Adam geholt. Ich denke so, ne, Adam passt super zu Adam als Mann. Und dann haben wir dort angefangen zu fotografieren. Und dann sahen wir immer, wie in dieses Hauptgebäude immer Besucher reingingen. Also die machten da unten im Weinkeller machen die Führung, ne? Zeigen und machen auch ein bisschen Wein oder Sektverköstigung. Und dann sind wir da hingegangen zu der Tür und haben da reingeguckt. Dann sieht das da innen drin aus wie im Schloss. Also die nennen das Marmorsaal. Und dann haben wir da eine Mitarbeiterin gefragt, ob wir da mal rein dürfen. Und ja, sie hatte so ein bisschen Bedenken wegen dem Besucher. Und wir haben gesagt, komm, also wir sind ganz ordentlich. Das dauert auch maximal ein halbes Stündchen. Und dann sind wir da rein. Und dann, ne, also kein Blitz, offene Blende, ISO ein bisschen hochgedreht. Und haben da fantastische Fotos gemacht auf einer tollen Marmortreppe oder an so Säulen. Und eins von den Bildern ist natürlich auch hier drin gelandet. Und als wir dann da weg sind, haben wir uns bedankt und dann sagte die Mitarbeiterin, was wir denn so machen, habe ich das ganze Projekt ein bisschen erklärt und dann sagte ich, ja, das ist für uns eigentlich gar nicht so uninteressant von der Zielgruppe und ja, dann habe ich mir gesagt, okay, und dann habe ich 2 Wochen später dann nochmal angerufen und habe dann mit der Marketingleiterin tatsächlich telefoniert und da gibt es tatsächlich jetzt Kontakte, dass die uns, sage ich jetzt mal uns Babyboomer, als Markenbotschafter so ein bisschen nutzen wollen. Sie haben dann auch von den Bildbänden zu Weihnachten 25 Exemplare verlost. Da war dann noch eine Sonderseite drin und da gibt es also durchaus eine Kooperation. Finde ich ganz schön, war von Anfang an überhaupt nicht so geplant. Passt aber so von der Zusammenarbeit und so von dem, ja, ich sag mal so, von der Aussage irgendwie ganz gut eigentlich. Ne?
Ja, cool. Also so voll durch Zufall nochmal, ja, eine ganz interessante Kooperation zustande gekommen.
Genau, ne? So kann das eben dann passieren. Ja, Vermarktung des Projektes an solches, also wie gesagt, die Bücher verkaufe ich, die verkaufe ich gerne. Ich werde sie jetzt nicht im Buchhandel verkaufen. die geholfen hat mir bei der Herstellung der Bücher, natürlich auch meine Vergangenheit von den Agenturen, dass ich eben in der Printproduktion tätig war, Layout, Typografie, alles selbst gemacht, die ganze Abwicklung mit der Druckerei konnte ich natürlich auch machen. Also das hat mir da schon enorm geholfen, was ja an sich sonst nicht so einfach ist, so ein Bildband auf einem relativ hohen Level rauszugeben. Ja, also gedruckt wird das Ganze im Digitaldruck, weil sich das von den Stückzahlen sonst nicht rechnet, die aber sehr hochwertig ist. Also da die Maschinen sind auch besser geworden, habe ich tatsächlich gemerkt, und die Abbildungen, die da drin sind, sind also wirklich schon sehr, sehr, sehr fein. Format ist 30x30 cm, eine schöne Größe, damit die Bilder auch auskommen. Ich hätte es lieber 60x60 gemacht, aber das stellt sich ja keiner ins Regal.
Ja, da gibt es einfach kein Regal für passend. Das merke ich bei mir auch. Ich habe Fotobücher und die passen halt nirgendwo rein. Die müssen dann irgendwo oben stehen. Was natürlich für die Präsentation des Buches ganz cool ist.
Genau, und das ist natürlich auch der Punkt, wo einem wirklich dann auch das Equipment dann ein bisschen hilft. Also in der Größe. Natürlich geht das auch noch mit 24 Megapixel, keine Frage. Ne? Also bis 30x30, da ist auch noch alles fein. Sowas haben wir früher auch mit 16 Megapixel noch fotografiert und zwar auch noch alles gut. Aber mittlerweile so eine Nikon, mit denen ich unterwegs war, also mit einer Z7 oder D850, mit ihren 45, 46 Megapixel Auflösung, das ist schon fein, auch wenn man dann im Bild mal noch so ein bisschen kroppen möchte oder muss. Das hilft dann schon. Und gerade jetzt, wir hatten vor Corona auch eine Ausstellung durchkonzipiert, also das Konzept gibt es. Es gibt auch die Layouts dafür, das Aufstellsystem. Und da sind die Bilder dann schon ein bisschen größer. Und da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, wenn da der Betrachtungsabstand ein bisschen näher dran ist, da hilft einfach Auflösung. Ne?
Ja, ja, klar. Also in so großem Druck, dann merkt man das schon. Interessant ist auch, der Bildband ist rausgekommen im Oktober 2020.
Genau.
Das ist ja ein relativ kurzer Abstand zu August 2020 fertig geworden und dann im Oktober schon den Bildband fertig.
Richtig, ich wusste natürlich schon, irgendwann, während ich noch beim Produzieren und Fotografieren war und die Storys gesammelt habe, habe ich natürlich das Layout schon entwickelt. Okay, und das Layout ist im Grunde genommen dann immer, irgendwann stand das schon, so nach 10 Models war eigentlich schon fertig. Und die anderen kamen dann immer dazu rein, sodass also im Grunde genommen nach dem letzten Shooting, nach dem 30. War im Grunde genommen das Buch eigentlich auch fertig. Ich habe es dann nochmal in Lektorat reingegeben. Ist das nochmal durch zwei Lektoren haben sich das nochmal angeguckt, um eben Rechtschreibfehler da rauszunehmen. Das ist ja dann auch immer ein bisschen peinlich, wenn man dann selber was reinhaut oder die Models dann doch mal irgendwas drin haben. Das möchte man dann auch nicht. Also musste das Ganze nochmal in ein Lektorat rein. Dann druckt man sich das doch noch 2-3 Mal aus. Also da ist schon noch ein bisschen Zeit, aber es ging im Grunde genommen doch eigentlich recht schnell. Leider fehlt die 31. Also eigentlich wären es 31 geworden. Und da muss ich sagen, hat Corona nun wirklich zugeschlagen. Also um dieses Thema mal aufzumachen, das ist ja so nun wirklich in aller Munde. Wie hat Corona dieses Projekt beeinflusst? Klar hat es, aber es ging eigentlich vom Fotografischen immer, weil wir oft nur zu zweit unterwegs waren. Von daher war das nie ein Problem, aber es war eine Vize-Miss 50 plus mit dabei und die wohnt nun mal in Kapstadt. Und es war, das muss ich mir überlegen, es war März, April im letzten Jahr. Und da hatten wir eigentlich schon, ich hatte schon eine Airbnb-Wohnung geplant in Kapstadt, also das war eigentlich alles schon fest. Es wollten sogar noch drei andere Fotomodelle mitkommen, um einfach die Zeit oder die Location zu nutzen für Portfolio-Fotos. Haben die gesagt, wir fahren mit dir mit. Dann können wir da unten ein paar tolle Fotos noch machen. Alles schon fix und fertig geplant, der Flug war noch nicht gebucht. Und dann kam eben auch dieser Lockdown in Verbindung jetzt mit den ganzen Flügen, ne, dass das nicht mehr ging. Und Wir wären also wirklich auch nicht mehr aus Kapstadt zurückgekommen, denn ein Model, die Brigitte Long, die ist lange Zeit da unten in Südafrika geblieben, unfreiwillig, weil sie sozusagen den letzten Flug eigentlich so verpasst hat. Und das wäre uns wahrscheinlich auch so gegangen. Oder wir hätten dann mit so einem Rückholflug zurückkommen müssen. Also es fehlt jetzt noch die 31. hier drin. Und sobald das wieder geht, ich werde es auf jeden Fall nachholen. Also das ist versprochen und das wird auch gemacht, zumal mich Kapstadt sowieso reizt. Ich war noch nie in Afrika und als Fotograf muss man da alleine schon wegen dem Licht, glaube ich, irgendwann mal hin und das werde ich auch machen.
Sehr gut. Aber 30 ist ja auch eine schöne runde Zahl für ein Bildband. Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Es ist ein sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch da rumgekommen, glaube ich. Deswegen vielen, vielen Dank dafür.
Also ich sag auch nochmal Danke an der Stelle, auch im Namen der ganzen 30 Models, die dabei waren und auch der teilweise Visagisten, allen diejenigen, die da noch mitgewirkt haben bei diesem Buchprojekt. Die Models für die Fotografen, vielleicht ganz interessant, kann man auch alle nachgucken. Die stehen unter Story bei photogenicbabyboomer.com nach Orten oder Städten gelistet. Die freuen sich über Anfragen. Also auch wenn man jetzt ein ambitionierter Hobbyfotograf ist, fragen Sie die ruhig mal. Also die freuen sich.
Perfekt. Dann kann man die da auch alle erreichen. Sehr gut. Ja, cool. Das war mein Gespräch mit Klaus von Kassel. Schaut gerne mal in der Folgenbeschreibung, da habe ich alle Links zu seinem Projekt und zu seiner Arbeit hinterlassen. Guckt da auf jeden Fall mal rein, es ist auf jeden Fall sehr interessant und lohnt sich. Lasst uns gerne Feedback da, über Anchor könnt ihr uns zum Beispiel eine Sprachnachricht schicken, auch dazu ist der Link unten in der Beschreibung. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder.